erstens, die DeFi-Welt basiert halt eben, hatten wir auf der Idee sozusagen der Non-Custodial Wallets. Also das heißt, ich habe halt ein Protokoll, ich kann mich da direkt mit meinem Wallet connecten und ich brauche da keinen Intermediär zwischen. So, und da hatten wir, und das ist sozusagen so die erste Zugangsmöglichkeit. Das zweite ist halt, dass halt diese DeFi- und Non-Custodial-Welt einfach komplett international ist. Also hatten wir, also weil die traditionelle Finanzwelt ist ja halt eben halt in sozusagen so Jurisdictions, also halt irgendwie, sag ich mal, Zonen irgendwie gleicher Regulatorik aufgeteilt. Also was ich, dass man irgendwie so die Eurozone hat, irgendwie, dass man irgendwie die Nordics hat, irgendwie Schweiz, irgendwie einzelne asiatische Länder und so weiter. Und das Ganze ist halt sehr, sehr fragmentiert, was ich eben auch eingangs ja so beschrieben habe, wo ich halt eben halt auch eine ganze Menge Nachteile sehe, ja, so halt irgendwie, wo ich halt auch kaum Entwicklung sehe, dass sich das halt irgendwie in naher Zukunft überhaupt irgendwie verbessern kann. Und jetzt mit Blockchain und Non-Custodial Wallets haben wir jetzt einfach erstmals in der Finanzgeschichte die Möglichkeit, wirklich halt auch ein globales Finanzsystem aufzubauen, was einfach überall einheitlich funktioniert, was halt eben so diese ganze Kontoführung und Transaktionen eigentlich zur Commodity macht, also wo eigentlich keiner mehr großartig drüber nachdenken muss, wie das Ganze funktioniert. Es funktioniert einfach.
Herzlich willkommen zum Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und wir fallen einmal wöchentlich zusammen ins Blockchain Rabbit Hole. Unser Ziel ist es nämlich, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Dazu sprechen wir regelmäßig mit Experten aus den Bereichen NFTs, DeFi, Metaverse, Web3 und mehr. Enjoy! Herzlich willkommen, Peter Großkopf.
Hi, danke für die Einladung.
Voll gerne. Also ich muss sagen, ich bin seit ein paar Jahren schon ein extremer Fanboy von Peter Großkopf und jetzt ist Peter Großkopf hier. Und ich freue mich mega, dass du da bist und mit uns ein bisschen über DeFi und Wallets sprichst und wir ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen, warum DeFi so viel Potenzial hat, warum wir uns da umschauen sollten und vor allem, wie wir einsteigen in den Space. Ja. Cool, dass du da bist. Hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, wie du ins Crypto Rabbit Hole gefallen bist und was dich so begeistert und warum du so hoch auf den Crypto Mountain geklettert bist und zu dem gekommen bist, was du heute machst?
Ich glaube, so insgesamt ist es eine Entwicklung gewesen. Ich sage halt immer, ich habe in meinem Leben immer mehr Ja als Nein gesagt irgendwie, und dann kommt man halt irgendwie am Ende dann halt an Orten raus, irgendwie, wo man sich halt vor 10, 15 Jahren nicht erwartet hätte. Also insgesamt habe ich ja einen Tech-Background Wirtschaftsinformatik in Münster studiert, da natürlich dann halt eben hatten wir auch viel so mit Technik und Programmierung beschäftigt, bin dann halt irgendwie, das, also mein erstes irgendwie Ereignis war über Ruby on Rails, also halt eine sehr populäre Programmiersprache so und Programmierframeworks vor 10 Jahren hatten wir gestolpert zu sein. Hab's mir dann privat angeschaut, irgendwie daraus ist dann meine erste Firma entstanden, dass ich ja eben Softwareentwicklung gemacht habe, eben für Startups, aber eben hatten wir auch für Unternehmen. Wollte dann halt nach 5 Jahren wieder was Neues machen und vor allem halt eben halt auch nach Berlin, wo sehr, sehr viele Freunde von mir schon hingezogen waren, und habe mich einem Company Builder angeschlossen, quasi als Gruppen-CTO. Und dieser Company Builder hatte sich ungefähr zu der Zeit, wo ich dort angefangen habe, entschieden, in den Fintech-Space reinzugehen, also sich eben mit der Gründung von Finanzunternehmen zu beschäftigen. Da ist dann halt eben Finleap halt auch als Company Builder entstanden. Und das war dann für mich halt auch so der Moment, irgendwie, wo ich angefangen habe, mich überhaupt mit Finanzdienstleistungen, Banking und halt dem ganzen Thema zu beschäftigen. Also halt, ich kann auf jeden Fall sagen, in meinem Leben vorher hatte das relativ wenig Relevanz. Und ich habe, glaube ich, dann irgendwie auch vor dem Jahr 2000 das letzte Mal eine Bank betreten, so ungefähr, weil ich irgendwie Online-Banking schon gemacht habe, irgendwie so lange es das gab, so BTX, Online-Banking, damals noch irgendwie bei TPT Online. Und insofern eigentlich kein großes Thema für mich gewesen, aber dann natürlich hat irgendwie super spannend, irgendwie, wenn man da erstmal irgendwie anfängt irgendwie und halt anfängt einzusteigen, ist halt auch wieder was Neues lernen, ne, irgendwie, und sich mit der Thematik zu beschäftigen. Es sind dann eben halt ein paar Ventures entstanden, unter anderem die Solaris Bank, wo ich dann die Möglichkeit hatte, eben halt irgendwie auch als quasi Mitgründer reinzugehen und eben den beiden Vorständen auf der IT-Seite dann zur Hand zu gehen und halt eben dann die Infrastruktur aufzubauen, das Team aufzubauen. Und auch wieder, ja, also wahrscheinlich wie jeder normale Mensch würde halt sagen, auf die Frage, willst du irgendwie eine Bank mitgründen, würde man wahrscheinlich eher sagen, so ja, nee, habe ich noch nie gemacht, lieber nicht. Und bei mir war es dann halt irgendwie so, okay, hört sich interessant an, irgendwie krasse Herausforderung, okay, let's do it. Und dann sind wir eben halt rein und haben, ich habe mich dann sehr, 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 sehr tief auch dann mit der Materie beschäftigt, die ganzen Gesetze gelesen, diverse Bücher, halt einfach irgendwie, um zu verstehen, was passiert da halt eigentlich, was sind die Anforderungen, wie baut man eine Bank, aber wie betreibt man sie halt auch und wie behält man quasi die Banklizenz. Bin dann halt irgendwie zu der Zeit, also Ende 2016, Anfang 2017, auf Krypto gestoßen. Halt irgendwie und eigentlich so, also auch bevor dieser erste Hype dann halt auch passiert ist. Und da habe ich mich halt eben dann gefragt, also wenn wir hier gerade eine Bank bauen und man mit Bitcoin und Non-Custodial Wallets jetzt die Bank in der Hosentasche hat, warum machen wir dann überhaupt weiter? Ja, also halt, warum springen wir dann nicht direkt auf die nächste Technologie? Habe mich dann sehr stark damit beschäftigt, was ist so die Rolle der Bank in der Zukunft, also in der dezentralen Welt. Haben dann eben halt auch angefangen, mit Kryptofirmen Geschäft zu machen, also halt irgendwie Verrechnungskonten inzwischen verwendet. Coinbase Deutschland, wie die KYC-APIs von der Solaris Bank und so weiter. Also das heißt, da sind wir dann tief eingestiegen, schon sehr, sehr früh. Und als mein Vesting rum war und eigentlich auch so nach 3,5 Jahren wie knapp 300 Mitarbeiter und eigentlich so diese erste Gründungsphase rum war, wollte ich halt eben hatten wir auch dann wirklich Fulltime in Krypto arbeiten, hatte die Möglichkeit, die Börse Stuttgart zu unterstützen, also halt irgendwie dort quasi halt irgendwie anzufangen und halt eben halt als Geschäftsführer die Börse Stuttgart Digital Exchange mit aufzubauen, also halt einen Handelsplatz für digitale Vermögenswerte. Und eben reguliert in Deutschland und im Prinzip kam das halt eigentlich auch dem Aufbau halt eines Handelsplatzes so komplett von der Pike gleich, also halt auch wieder das Ganze muss regulatorisch funktionieren, das Ganze muss technisch funktionieren, wir haben halt unser eigenes Handelssystem dann dort halt auch entwickelt, irgendwie ein eigenes Marktmodell entwickelt, also quasi so auch versucht, so alte Welt und neue Welt irgendwie miteinander zu kombinieren und da sozusagen das Beste aus beiden Welten dann auch anzubieten. Und das waren dann zwei sehr, 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 sehr interessante Jahre. Also hat auch wieder sehr viel gelernt und natürlich hat auch irgendwie ein spannender Job gewesen. Und parallel haben wir dann gesehen, wie hier der Summer of DeFi passiert ist, ja, wo halt einfach sehr, sehr viele Projekte, die man eigentlich irgendwie auch schon so in der ersten Kryptowelle, also halt so um 2017, 2018 auch schon gehört hatte, die dann halt dann eben so mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen dann rauskamen. Und dann hat auch einen wahnsinnigen Hype ausgelöst haben. Und da war dann auch dann so der Punkt gekommen, wo wir uns gedacht haben, okay, da ist halt einfach super viel dran. Eigentlich so auch schon so, als ich bei Solaris mit dieser Fragestellung Decentralized Banking beschäftigt habe, habe ich halt eben halt auch schon, oder kam ich halt auch selber schon zu dem Punkt, dass ich halt dachte, ja, so eigentlich die Zukunft der Finanzdienstleistungen ist halt eben dezentral. Also halt das halt so eigentlich die einzelnen Aufgaben, die so eine Bank oder ein Finanzdienstleister in der klassischen Welt übernommen hat, kann man jetzt halt eben in sehr kompakter Form mit Smart Contracts halt irgendwie auch auf komplett neuer Infrastruktur anbieten. Und insofern haben wir dann gesagt, okay, wenn das jetzt passiert, dann springen wir da drauf und bauen halt selber was auf und haben dann eben vor etwas mehr als einem Jahr die Unstoppable Finance gegründet und wir bauen halt mit Ultimate ein Produkt, mit dem wir DeFi zur Masse bringen wollen, aber da gehen wir wahrscheinlich nachher auch noch ein bisschen tiefer.
Auf jeden Fall, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also nach allem, was du schon gemacht hast, für mich sah es bisher, ich meine, ich stecke ja nicht drin, aber für mich sah es bisher so aus, okay, du gehst deinen Weg und eigentlich ist aber dein Fokus immer, okay, irgendwie müssen wir Change reinbringen. Das läuft hier gerade alles nicht so optimal. Lass uns mal eine smooth Transition in das neue Finanzsystem wagen. Und das finde ich extrem cool, weil ich glaube ganz stark, dass zwar jeder für sich selber verantwortlich ist, aber auch was Finanzen angeht, aber nicht jeder kann es und nicht jeder hat die Zeit und die Lust dazu. Und mit Unstoppable Finance zum Beispiel, als ich mir das zum ersten Mal angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, das ist eigentlich perfekt für Einsteiger. Also auch was sie an Wissen bietet und so weiter und so fort. Es ist für den Durchschnittsbürger gedacht, aber eigentlich für jeden, der sich interessiert, da einzusteigen, ist es easy peasy machbar. Es ist sozusagen das On-Ramping, das, ja, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ja, also genau, ich meine halt, also ich glaube, dass halt, ich meine, DeFi ist halt aktuell auch nach dem ganzen Hype noch immer ein Nischenthema. Ne? Ich meine, hatten wir so, ja. So es gibt unterschiedliche Schätzungen. Wahrscheinlich sind es weltweit vielleicht irgendwie 20, 25 Millionen Menschen, die sich damit überhaupt auseinandergesetzt haben. Also das heißt, das ist halt nicht wirklich viel. Trotzdem ist jetzt halt eben halt so die Frage, wie kommen jetzt halt die nächsten Leute in den Bereich rein? Und wir glauben halt aber eben, dass so insgesamt das Thema zur Masse gehört, halt einfach, weil so eine globale Infrastruktur, ja, also halt irgendwie so eine Blockchain, also gerade auch so eine permissionless Blockchain, also eine offene Blockchain wie Ethereum oder wie Solana, ist halt einfach global verfügbar, ja, also das heißt, es ist halt wie ein globales Kernbankensystem mit eingebauten SEPA und SWIFT. Das heißt, ich brauche halt eigentlich so diese Kontoführungssysteme von den Banken gar nicht mehr. Und halt eigentlich auch gar nicht mehr so diese Zahlungsnetzwerke, weil das halt einfach alles kommt frei Haus und ist einfach öffentlich zugänglich für jeden nutzbar. Und das ist halt ja allein schon toll. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie auch nach wie vor noch irgendwie internationale Überweisungen macht, das ist halt irgendwie eine Sache von mehreren Tagen, da kommen dann halt mal Rejections, irgendwie das kann auch mal passieren, dass da mal ein Geldbetrag irgendwie gesperrt wird, irgendwie für 180 Tage von der Bank und solche Geschichten. Das ist halt einfach an der Tagesordnung. Gestern noch mit jemandem drüber unterhalten, irgendwie die da einfach irgendwie massive, oder die eine Freundin hatte, die hat irgendwie massive Probleme dadurch bekommen hat, irgendwie mit ihrem Unternehmen. Und das ist halt ja leider an der Tagesordnung noch. Und deswegen hat allein das ist schon ein wahnsinnig toller Schritt nach vorne. Dazu kommt dann jetzt ja eben noch, so wie ich auch schon eingangs sagte, mit diesen Smart Contracts, also diesen kleinen Softwareprogrammen, die dann halt eben auf dieser globalen Infrastruktur laufen können, kann man jetzt eben Finanzdienstleistungen entwickeln, die zu 100% automatisiert sind. Also das heißt also, ein Entwickler setzt sich hin, baut halt irgendwie zum Beispiel so ein Lending-Produkt, baut irgendwie einen dezentralen Exchange oder halt irgendwie ein anderes Finanzprodukt. Und kann das dann halt eben auf der Blockchain veröffentlichen und dann übernimmt die Maschine und führt alles durch. Also das heißt, wo halt die Kreditvergabe in Banken teilweise wirklich Hundertschaften an Mitarbeitern hat, irgendwie einfach in Abteilungen beschäftigt, weil halt einfach sehr viel auch manuell geprüft wird, irgendwie man hat ein Vier-Augen-Prinzip und irgendwie Audit Trails und so weiter. Und das Ganze übernimmt halt eben die Maschine. Und deswegen, also du sprachst halt so von dieser Entwicklung. Also ich habe mich mit Banking und eben so mit sozusagen Börsenplätzen halt sehr intensiv beschäftigt. Und also, die sind halt auch heutzutage schon sehr technisiert, aber jetzt mit so einer quasi komplett auf der Maschine basierten, also zu 100% automatisierten globalen Infrastruktur, die natürlich dadurch dann halt auch unfassbar gut skaliert, ja, so halt mir, weil man spricht ja irgendwie in der Betriebswirtschaftslehre immer von den Economies of Scale, ja, so halt irgendwie je mehr Leute etwas nutzen, irgendwie desto günstiger wird es. Und ich glaube halt irgendwie, dass eben so das, was ich jetzt hier gerade beschrieben habe, halt einfach so die ultimative Economy of Scale haben kann, halt weil eben halt alles automatisiert ablaufen kann. Und das halten wir halt einfach eben für eine Entwicklung, die halt einfach zur Masse gehört, irgendwie, weil es halt einfach, also was sich daraus halt eben halt auch eine ganze Menge Vorteile ergeben, da kann ich halt nachher nochmal drauf eingehen. Ja, was machen wir jetzt eben mit Ultimate? Also wir haben halt eben jetzt angefangen, halt ein Produkt aufgebaut, welches halt ein Non-Custodial Wallet ist. Also vielleicht halt einfach so für die Hörer, die da nochmal ein Recap haben möchten, was das jetzt genau ist. Ich beschreibe es halt immer so, dass es also wenn man halt auf der Blockchain gibt es ja quasi nicht die Bank, die das Konto für einen führt, sondern man führt es ja selber. So, und man braucht halt dafür halt ein Non-Custodial Wallet, um sich sozusagen so ein Konto auf der Blockchain aufzumachen. Das ist dann halt eben halt eine Public Address, die man bekommt. Also ich sage es mal vergleichbar mit einer IBAN. Bisschen schwerer zu merken allerdings heutzutage noch. Um halt eben auf dieses Konto zuzugreifen und sich da sozusagen als der Eigentümer von diesem Wallet auszuweisen, braucht man halt eben einen sogenannten Private Key. Das ist ein sehr langer Schlüssel, den man halt auch für sich selber behalten sollte, weil jeder, der diesen Key hat, kann halt einfach eben sofort halt auf das Konto zugreifen und dann halt eben auch Transaktionen machen oder halt eben mit DeFi interagieren. Und deswegen ist es halt eben notwendig, also auch jetzt in dem Onboarding von neuen Leuten, diesen Prozess möglichst einfach zu machen, also sich sozusagen dieses Wallet, dieses Konto zu erstellen und dann halt eben den Private Key zu backuppen, also halt irgendwie so, dass man den nicht verlieren kann. Und dann kommt eben der zweite Schritt, dass man anfängt, halt eben so dieses Wallet zu nutzen. Und man kann natürlich Transaktionen machen und so weiter. Das ist relativ einfach. Aber man kann dann halt eben hatten wir auch Geld aufladen. Das machen wir über MoonPay. Und dann kann man halt eben anfangen, sich mit verschiedenen DeFi-Dienstleistungen zu beschäftigen. Und halt der Prozess dafür in der, sag ich mal, heutigen Welt ist, dass man dann irgendwie auf die Webseite von einem DeFi-Protokoll geht oder von einem dezentralen Exchange oder von einem Lending-Protokoll. Wenn ich das jetzt irgendwie nutzen möchte, dann muss ich mein Wallet connecten irgendwie und dann habe ich halt irgendwie so mehrere Medienbrüche und habe aber vor allem halt auch nirgendwo halt irgendwie so eine zentrale Übersicht, was ich halt eigentlich gemacht habe und wie sich mein Portfolio entwickelt hat. Und wir gehen jetzt halt eben so diesen Schritt, dass wir halt erstmal hatten wir eine übergreifende Portfolio-View halt auch bieten können, also halt eben mit sozusagen der Entwicklung des Portfolios, aber dann halt eben halt auch diese Protokolle quasi aus dem Webbrowser in die App reinholen, also das so wie man halt auch bei Coinbase oder halt wie bei einem zentralen Exchange quasi halt irgendwie alles halt irgendwie aus einer Applikation heraus macht, und so ist es eben halt bei uns auch, aber halt eben die Komponenten dahinter, also die Dienstleister oder die Angebote sind halt eben dezentral, also und insofern man macht das Konto auf, man lädt es auf und kann dann mit ein paar Daumenklicks dann halt eben einen dezentralen Exchange nutzen oder kann in Liquid Staking investieren. Also quasi, ich beschreibe das halt immer so, dass dabei mithelfen, dass die Blockchain zu betreiben, also halt irgendwie durch Staking, aber halt eben dann halt auch in ein bisschen komplexere Trading-Strategien investieren über Friction Finance. Und das ist so also diese erste Version, die wir entworfen haben und die wir gebaut haben, die halt auch schon im Beta-Test ist. Also wir haben jetzt halt auch schon 6.000 Leute, die diese App testen, haben 480.000 wahnsinnig viele Leute auf der Waitlist, die sich angemeldet haben, halt, um das Produkt zu nutzen. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie das Ganze dann auch gerade auch langfristig angenommen wird. Also bisher bekommen wir sehr gutes Feedback und wollen halt jetzt halt auch mit unserer Ansprache eigentlich so die, wenn es jetzt wie aktuell 20 Millionen, 25 Millionen Nutzer in DeFi gibt, dann sagen wir halt, okay, dann wollen wir jetzt halt eben die nächsten 20, 25 Millionen Nutzer in diesen Space reinbringen. Und das sind wahrscheinlich halt auch Leute, die sich zumindest halt schon basisch mit Krypto auskennen, die halt vielleicht auch schon mal einen Bitcoin oder irgendwie einen Fraction of a Bitcoin irgendwo gekauft haben und vielleicht auch mal von DeFi gehört haben, aber sich damit noch nicht so im Detail beschäftigt haben. Und jetzt so diese, und das sind auch schon wahnsinnig viele Leute, diese Generation jetzt halt als nächstes zu onboarden und dann werden wahrscheinlich als nächstes die Fintech-Leute kommen, dann hat dann irgendwann Traditional Finance, dann vielleicht hat irgendwie so Tech insgesamt und dann irgendwann über sozusagen mehrere Etappen, die wahrscheinlich halt auch über mehrere Jahre sich dann halt eben hinziehen kann, werden wir sicherlich dann halt irgendwie zu einer Entwicklung kommen, wo dann halt irgendwie auch die Lehrerin und der Taxifahrer oder wo halt irgendwie einfach auch jeder Mensch weltweit halt irgendwie ein Bild davon hat, was genau DeFi ist irgendwie und das dann eben dann halt auch nutzen kann. Und halt irgendwie vielleicht noch einen letzten Aspekt, ja. Also warum wir eben die Protokolle in die App reinholen und da eben so dieses Investment an der Stelle halt vereinfachen wollen. Wir glauben halt aber eben, dass es natürlich halt irgendwie draußen in der DeFi-Welt sehr, sehr viele Protokolle gibt, also sehr, sehr viele Angebote, halt auch sehr, sehr viele Copycats und Scams und so weiter. Und die haben halt teilweise ganz vernünftige Webseiten und wie für den Laien ist es halt überhaupt gar nicht erkennbar, was da jetzt sag ich mal, verlässlichere Angebote sind und was weniger verlässliche Angebote sind. Ich meine, auch wir können natürlich jetzt nicht einen potenziellen Hack irgendwie in so einem Protokoll, in so einem DeFi-Angebot vorhersagen. Das sei halt eben halt an der Stelle halt auch gesagt, also es bleibt halt ein risikoreiches Investment, wo man halt auch niemals sein ganzes Geld reinstecken sollte, sondern vielleicht halt einfach so im Portfolio-Sinne vielleicht halt einen kleineren Prozentsatz. Aber also halt einfach um das Risiko zu verteilen, weil wenn halt so ein DeFi-Angebot gehackt wird, dann kann das Geld eben potenziell für immer weg sein. Das ist halt eben das größte Risiko. Und wir beschäftigen uns halt eben mit den Protokollen, die wir integrieren, sehr, sehr intensiv. Haben halt auch ein Curation Framework entworfen, hat auch darüber geschrieben und das hat veröffentlicht, wie wir eben die Auswahl treffen. Wir sprechen halt eben halt auch mit den Entwicklern von den entsprechenden Angeboten, hat einfach auch ein Gefühl zu bekommen. Und insofern sind die Angebote, die wir hier integriert haben, halt eben die, wo wir sagen, so aus der Masse von Tausenden von Protokollen sind das halt eben Angebote, denen man mehr vertrauen kann als vielleicht anderen.
Nice, sehr cool. Ja, als ich irgendwann mal gewagt habe, mich bei DeFi umzuschauen, einfach weil es mich beruflich interessiert hat, ich bin Bitcoin-Maximalist, ich brauche nicht Staking hier und da und alles Mögliche, aber ich wollte es auf jeden Fall kennenlernen, ausprobieren, so dass ich weiß, worüber ich schreibe oder was ich da eigentlich mache. Und ich muss sagen, was mich wirklich genervt hat, ist die Rumswitcherei zwischen 1000 Protokollen. Und da kannst du gut landen, da kannst du gut Staking machen. Das heißt, diese ganzen Angebote in DeFi sind wahnsinnig interessant. Aber wenn man sich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, ist es ein Pain in the Ass, herauszufinden überhaupt erstmal, wo sind gute Angebote. Und dann auch, ich meine, nicht jeder hat die Zeit, sich so ein Riesending aufzubauen und zu gucken, okay, es ist ja im Endeffekt wie so ein Netzwerk, eine Mindmap, wo da habe ich jetzt meine ADA-Coins liegen, jetzt mache ich das hier, da, bla bla bla. Also irgendwann habe ich dann für mich entschieden, okay, das ist alles wunderbar und es hat Spaß gemacht und ich habe eine Menge Kohle verloren und war eine coole Erfahrung. Aber was mir gefehlt hat, und ich muss sagen, ich bin seit, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren im Crypto-Space unterwegs. Also das heißt, ich bin jetzt nicht ungebildet, was das angeht. Trotzdem war es mir zu kompliziert. Also hätte ich vielleicht keinen Job und nur das als Ziel, okay, wäre kein Problem. Aber wer hat das? Und ich glaube, Leute, die noch weniger Ahnung haben als ich, auch für die ist es einfach nice, eine Plattform zu haben, wo sie hingehen können und wo einfach alles in Häppchen aufbereitet ist und so, dass man das Angebot einfach so nutzen kann, wie es vielleicht auch gedacht ist.
Ja, ganz genau. Das, ich meine, ich sag halt immer, wenn man jetzt irgendwie bei Trade Republic irgendwie eine Daimler-Aktie kauft, dann weiß halt irgendwie auch so gut wie kein Mensch, was dann im Hintergrund passiert. Also irgendwie, wo dann die Order ausgeführt wird, was ist die Rolle von Lang und Schwarz, irgendwie was, so, wer ist überhaupt irgendwie, wer macht da überhaupt dann irgendwie die Verwahrung und irgendwie ist das jetzt ein Papier, irgendwie was dann irgendwo noch irgendwie final liegt oder nicht? Weiß ja niemand, ja, interessiert auch niemanden, muss auch niemanden interessieren, weil um jetzt halt irgendwie ein Investment irgendwo zu machen, muss man jetzt halt auch kein Börsentech-Experte sein und das muss einem jetzt irgendwie Trade Republic auch jetzt nicht irgendwie an jeder Stelle in der Applikation erklären. Deswegen, ich glaube, so wird es halt eben halt auch in der Zukunft mit allem im Krypto-Bereich sein, also halt also inklusive DeFi, aber halt eben halt auch sozusagen CeFi, also halt irgendwie da, wo ich halt eben halt über zentralisierte Angebote dann halt eben zum Beispiel in Kryptowährungen investieren kann. Das halt einfach irgendwie die Menschen wollen da was machen, die müssen irgendwie aufgeklärt werden, dass es natürlich halt mit gewissen Risiken verbunden ist. Ja, also ich meine halt auch irgendwie Kryptowährungen sind wahnsinnig volatil, können potenziell halt auch immer auf Null gehen und so weiter. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und so ist halt auch bei DeFi. Also DeFi kann sich halt auch eben unterschiedlich entwickeln, kann halt eben halt irgendwie auch einen Totalverlust kreieren, wenn eben so ein Protokoll gehackt wird. Aber hat aber natürlich dann halt eben potenziell attraktive Zinssätze und attraktive Verdienstpotenziale und eben halt irgendwie auch um ein Passiveinkommen zu generieren. Und deswegen ist so meine persönliche Meinung, dass einfach DeFi einfach etwas ist, mit dem man halt irgendwie schon experimentieren sollte und halt einfach sich mit beschäftigen kann, halt, weil eben man dort quasi so auch als, ich sag jetzt mal, als normaler Mensch kann man quasi zum Market Maker werden, ja. Also halt irgendwie eigentlich halt auch ein Geschäft, womit Finanzunternehmen halt an den traditionellen Börsen gutes Geld verdienen, ist natürlich dann halt hochreguliert, ist hat dann auch nicht jedem zugänglich. Also man muss halt eben eine entsprechende Firma bauen und natürlich auch sehr viel Know-how aufbauen. Und man kann jetzt aber zum Beispiel bei einem dezentralen Exchange sehr, sehr einfach Liquidity Provider werden, also halt eben Liquidität für Handelspaare von zum Beispiel digitalen Währungen zur Verfügung stellen und dann die Ordergebühren, also halt eben die Transaktionsgebühren halt irgendwie dann halt verdienen. Halt irgendwie und quasi hat an das halt als Passiveinkommen nutzen. Und das sind so einfach so Prinzipien, das finde ich halt einfach sehr, 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 sehr spannend, halt, weil die Finanzwelt ist halt auch sehr zentralisiert, was so die Player angeht und was die Zugangsmöglichkeiten angeht und was die Zugangsbarrieren angeht. Und jetzt sehen wir halt mit DeFi halt eigentlich so ein alternatives Finanzsystem halt so aktuell in einer Bubble, ne? Also halt irgendwie, also es geht immer um digitale Währungen und hat noch nicht so viel um Real-World Assets irgendwie und sag ich mal Dinge, die halt irgendwie auch in der realen Welt irgendwie halt irgendwie einen beweisbaren oder belegbaren Wert haben. Aber eigentlich so diese Technologie zeigt, wie man jetzt hier halt eigentlich Kreditvergabe in der Zukunft machen könnte, wie man eben auch Handelsplätze irgendwie für sei es jetzt digitale Assets, aber halt auch irgendwie für analoge Assets halt irgendwie organisieren kann und wie man dort eben halt auch neue Rollen schaffen kann, also wo eben halt irgendwie auch mehr Menschen die Möglichkeit haben, eben halt irgendwie halt auch, sagen wir mal so, das Zahlungsnetzwerk mitzubetreiben, also quasi so, als würde ich jetzt irgendwie wie SEPA irgendwie mit am Leben halten, wie und mit jeder Überweisung, die halt irgendwie gemacht wird, irgendwie dann halt auch eine Gebühr bekommen, irgendwie wo jetzt halt irgendwie Banken ihr Geld irgendwie maximal verdienen und oder halt eben halt irgendwie auch so an so einem Börsenplatz halt eben halt irgendwie auch ein Teilnehmer zu werden und da halt eben halt irgendwie auch mit verdienen zu können. Also das heißt, wir können eben potenziell langfristig unser Finanzsystem halt eben halt auch auf mehr Schultern stellen und ich sehe da halt eben hatten wir auch natürlich hatten wir, wenn das Ganze noch irgendwie gereift ist irgendwie und wenn dort halt eben hatten wir auch mehr Real-World Assets eine Rolle spielen, dann könnte sich da halt eben hatten wir vielleicht halt auch ein Standbein für sehr, sehr viele Menschen entwickeln, weil ich meine, wir wissen, hatten wir alle, dass und das ist ja auch eine Diskussion schon über die letzten 10, 15 Jahre, dass halt die Digitalisierung eine ganze Menge Arbeitsplätze wegfrisst. Also jetzt eigentlich so, dass das Vehikel, was da jetzt ja gerade sehr viel Furore macht, eben halt irgendwie alles rund um AI. Also hatten wir das, so die Maschine wird intelligenter. Wir trainieren sie so, dass sie dann halt viele Aufgaben hatten wir auch von Menschen übernehmen kann. Und wenn jetzt mehr Jobs wegfallen, dann gibt es vielleicht halt irgendwie so diesen Ansatz irgendwie mit so einem Volkseinkommen oder so einem Grundeinkommen. Das wird damit experimentieren ja schon verschiedene Staaten. Aber ich sehe jetzt halt eben halt auch so einen potenziellen Weg, wie wo vielleicht hat Menschen dann halt eben so in dieser dezentralen Ökonomie, also halt eben so durch Staking von Transaktionen, also halt so quasi halt irgendwie Geld mit zu verdienen oder halt irgendwie auf einem dezentralen Exchange oder dass sie halt dann irgendwie Strom über ihre Solarzellen direkt irgendwie einspeisen ins Netz irgendwie und dann halt irgendwie das halt auf einer Strombörse gehandelt wird oder dass ich meine anonymisierten Gesundheitsdaten halt irgendwo teilen kann irgendwie und die dann halt eben so für so sogenannte Zero Knowledge Computations, also anonymisierte statistische Auswertungen verwendet werden, zum Beispiel für die Krebsforschung oder so. Ja, ich meine, hatten wir und überall so halt an diesen Stellen könnten wir jetzt halt irgendwie als Otto Normalbürger eben uns noch ein zusätzliches Passiveinkommen verdienen und vielleicht ist das dann halt eben auch genau das Zukunftsmodell. Also halt eben sozusagen so diese staatliche Finanzierung plus dann halt eben so die 15 quasi mehr oder minder automatisierten Nebenjobs, die ich dann in der dezentralen Ökonomie haben werde.
Nice. Aber für mich geht's um mehr als um Geld, wenn ich auf DeFi schaue und was da alles entstehen kann. Weil wie du schon gesagt hast, diese ganzen Real-World-Assets und passives Einkommen generieren, das ist alles wunderschön. Aber vor allem sehe ich in DeFi eine große Chance, dass wir wegkommen vom zentralisierten Gedanken, nicht nur in Finanzen, sondern vielleicht auch in anderen Bereichen. Und ich glaube, je mehr wir die Verantwortung übernehmen und je mehr Potenzial wir wahrnehmen, desto einfacher ist es vielleicht auch ein Leben zu leben, was einem selber besser tut als das Standardleben vielleicht. Weil ich kann leider jetzt nur von mir widersprechen. Ich habe gesehen, je mehr Verantwortung ich übernehme in meinem Leben, egal in welchem Bereich, desto schöner wird mein Leben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn viele Menschen die Chance haben, sich ein bisschen zu befreien und vielleicht einfach zu schauen, worauf habe ich Bock, woran möchte ich teilnehmen, dann hat es vielleicht einen Happiness-Effekt und dann hat es vielleicht sowas wie einen größeren Effekt auf unsere Gesellschaft sozusagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es sich ausbreitet, dass es nicht nur Finanzen sind, sondern dass es eine Menge anderer Sachen auch noch sind. Eine Frage zu eurer Wallet. Die ist non-custodial, was ich super cool finde. Aber warum? Warum habt ihr euch dafür entschieden, auf non-custodial zu gehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstens, die DeFi-Welt basiert halt eben halt auf der Idee sozusagen der Non-Custodial Wallets. Also das heißt, ich habe halt ein Protokoll, ich kann mich da direkt mit meinem Wallet connecten und ich brauche da keinen Intermediär zwischen. So, da hatten wir, und das ist sozusagen so die erste Zugangsmöglichkeit. Das zweite ist halt, dass halt diese DeFi und Non-Custodial Welt einfach komplett international ist. Also hatten wir, also weil die traditionelle Finanzwelt ist ja halt eben halt in sozusagen so Jurisdictions, also halt irgendwie, sag ich mal, Zonen irgendwie gleicher Regulatorik aufgeteilt. Also was ich, dass man irgendwie so die Eurozone hat, irgendwie, dass man irgendwie die Nordics hat, irgendwie Schweiz, irgendwie einzelne asiatische Länder und so weiter. Und das Ganze ist halt sehr, sehr fragmentiert, was ich eben auch eingangs ja so beschrieben habe, wo ich halt eben halt auch eine ganze Menge Nachteile sehe, ja, so halt irgendwie, wo ich halt auch kaum Entwicklung sehe, dass sich das halt irgendwie in naher Zukunft überhaupt irgendwie verbessern kann. Und jetzt mit Blockchain und Non-Custodial Wallets haben wir jetzt einfach erstmals in der Finanzgeschichte die Möglichkeit, wirklich halt auch ein globales Finanzsystem aufzubauen, was einfach überall einheitlich funktioniert, was halt eben so diese ganze Kontoführung und Transaktionen eigentlich zur Commodity macht, also wo eigentlich keiner mehr großartig drüber nachdenken muss, wie das Ganze funktioniert. Es funktioniert einfach. Und das finden wir einfach super spannend. Und halten wir mit Ultimate können wir natürlich dann halt auch jetzt, dadurch, dass halt Non-Custodial Wallets auch noch nicht reguliert sind. Ich beschreibe es halt auch immer so. Ich glaube halt irgendwie auch, dass es halt irgendwie langfristig, also sozusagen halt irgendwie die Technologie selber nicht reguliert sein wird und vor allem auch schon gar nicht reguliert sein sollte, weil ich beschreibe es halt immer mit dem Portemonnaie, ja, also halt irgendwie so das physische Portemonnaie, was ich habe, was ich halt irgendwo auf einem Markt irgendwie Kreuzberg gekauft habe, was halt irgendein Italiener irgendwie in seiner Werkstatt irgendwie aus Leder irgendwie handgefertigt hat, ja, dass derjenige, der das produziert hat, braucht halt keine Banklizenz dafür. Warum braucht er das nicht? Weil er keine Verantwortung dafür übernimmt, wie ich mein Geld aufbewahre. Ja, also er bietet mir die Möglichkeit, halt mein Geld irgendwo reinzustecken. Danach tue ich das in meinen Rucksack rein. Wenn ich den Rucksack irgendwo in der Bahn vergesse, dann ist das Geld weg. Das heißt also halt irgendwie die Rolle des Verwahrers habe ich selber. So, und halt in der digitalen Welt, also jetzt in der Blockchain-Welt, Krypto-Welt, ist halt eben das Non-Custodial Wallet das Äquivalent zu meinem Leder-Portemonnaie. Also ich habe den Key selber, ich verwahre den selber. Ich habe dann eben halt auch die Rolle des Verwahrers. Und wenn ich da dann halt irgendwie Murks mache, den Key verliere, den irgendwie ausdrucke und an meinen Monitor halt irgendwie im Internetcafé dran klebe, dann bin ich dafür selber verantwortlich. Und deswegen, und ich glaube halt, dass sich diese Rolle halt eben halt auch in der Zukunft nicht ändern wird, wird man halt auch in Zukunft keine Banklizenz dafür brauchen. Und das heißt also, wir können jetzt eben halt ein Produkt aufbauen, was global eben Lederportemonnaies in digitaler Form halt eben halt an die Menschen bringen kann und eben diesen Menschen, also halt auch in potenziell Entwicklungsländern, die wenig digitale Finanzen haben, einfach Zugang zu einem Finanzsystem bieten kann. Und den Gedanken finden wir halt einfach super spannend.
Fürwahr ist es. Ja, auf politischer Ebene passiert ja unglaublich viel in letzter Zeit, was Kryptowährungen angeht. Und du kannst uns bestimmt ein bisschen mehr von allein basierend auf deiner Erfahrung berichten, weil du bist nämlich ziemlich tief auch in diesem Bereich drinne. Und was ist in der letzten Zeit passiert und wie schätzt du das ein, wie es in der Zukunft weiterlaufen wird? Weil mir hat der ganze DeFi-Krypto-Bereich sehr gut gefallen, als es noch komplett unreguliert war, weil es einfach war wie so eine Sandbox, wo einfach alle Verrückten rein konnten und machen konnten, was sie wollten. Und na klar, high risk, aber no fun. Also ich sehe es immer so ein bisschen, wenn die Regulierung kommt, dann geht der Spaß weg. Aber je ernsthafter das Ganze wird, desto besser ist es, dass der Spaß auch, also dieser verrückte Spaß vielleicht ein bisschen verloren geht und ja, es ein bisschen in Richtung Ernsthaftigkeit wandert. Gefällt mir sehr gut, was da passiert. Aber ich bin natürlich kein Riesenfan von Regulierung, weil ich manchmal das Gefühl habe, die Regulierung wird von Menschen gemacht, die überhaupt nicht verstehen, was mein Bedürfnis als Individuum in dieser Welt ist. Und vielleicht spielt das auch gar keine Rolle. Vielleicht ist es den Leuten tatsächlich einfach auch egal und es ist überhaupt nicht wichtig für das Allgemeinwohl, dass man guckt, okay, was ist tatsächlich, oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Verständnis nicht da ist und dass vielleicht Machtpositionen nicht aufgegeben werden wollen, weil das System einfach gut läuft und die Leute, die davon profitieren, finden es natürlich schön. Ich weiß nicht, ob ich es anders machen würde. You don't know. Was ist deine Einschätzung des Ganzen?
Ja, ich meine, also insgesamt kann man natürlich halt irgendwie erstmal sagen, die Regulatorik, irgendwie die jetzt halt in verschiedenen Bereichen reinkommt, wird halt den Effekt haben, dass Krypto mehr Leuten Spaß machen wird. Ja, hatten wir bei sozusagen einheitliche Regeln in der Regel dazu führen, dass sich halt irgendwie mehr Leute sicher fühlen bei den Dingen, die sie tun. Und deswegen, ich glaube auch persönlich und gerade hatten wir auch, dadurch, dass ich mich in den letzten Jahren eben über hier Solaris und Börse Stuttgart eben halt in diese Regulatorik-Themen sehr, sehr tief eingearbeitet habe und halt eben halt auch versucht habe, sie zu verstehen. Irgendwie, was sind eigentlich die Requirements dahinter? Wo kommt das? Was sind die Gedanken? Wo kommt es her? Gehöre ich eben halt auch so zu den Leuten, die halt Regulatorik auch grundsätzlich für richtig und für wünschenswert halten. Also ich meine, es gibt irgendwie von der BaFin so eine Internetseite mit den Zielen der BaFin. Das ist halt eigentlich super interessant. Irgendwie, also da steht halt drauf, also, es geht halt irgendwie um Kundenschutz, es geht um faire Märkte, es geht um Operational Resilience, also quasi, dass halt so die Angebote halt eben halt irgendwie auch robust gebaut sind und halt irgendwie auch irgendwie sozusagen in Stoßzeiten zur Verfügung stehen, jederzeit. Und ich glaube, so das, was ich jetzt gerade gesagt habe, diese Ziele, da wird wahrscheinlich jeder sagen, so, hey, das will ich haben. Ja, ich will halt irgendwie jederzeit irgendwie auf meine Funds zugreifen können. Und ich will halt irgendwie auch, wenn ich jetzt halt mir selber und ich will halt irgendwie mich halt eben auch auf die Angebote verlassen können. Also halt irgendwie, dass halt irgendwie vielleicht halt auch eine gewisse Liability halt irgendwie getragen wird. Also halt irgendwie, wenn jetzt halt irgendwo was kaputt geht irgendwie und dass ich da halt irgendwie dann halt irgendwie auch meine Rechte halt irgendwie geltend machen kann. Und deswegen, und ich glaube, das sind so diese, eigentlich so die Zielsetzungen, die dann halt eben dann so im Banking oder halt irgendwie in der Börsenwelt dann halt irgendwie zu bestimmten Entwicklungen geführt haben und so zu Regelwerken geführt haben, sind in meinen Augen so von dem Ausgangspunkt, wo das Ganze herkommt, halt irgendwie vollkommen, machen halt vollkommen Sinn. So, und jetzt ist natürlich beim Kryptobereich ist unreguliert gestartet und ich sehe da jetzt halt eben verschiedene Entwicklungen halt auch in der Regulatorik. Ich beschreibe das halt immer so auch mit den eigentlich so zwei Wellen an Krypto, die ich halt irgendwie jetzt beobachte. Also zum einen, weil Bitcoin wurde ja erfunden als dezentrales Payment-System, halt irgendwie ohne zentrale Kontrolle. Und wurde dann halt irgendwie eigentlich so in der ersten Phase von Krypto eigentlich als Spekulationsobjekt missbraucht. Ja, also halt irgendwie die Kryptowährungen stiegen irgendwie immer im Preis, dann wollen die Leute das traden, dann gibt's irgendwie die zentralisierten Exchanges und dann irgendwie Verwahrer und so weiter. Das ist, ich meine, also Verwahrung von Kryptowerten ist ja eigentlich quasi wie so eine Bank irgendwie für Kryptowerte, ne? Also das heißt, da hat sich jetzt halt eben dann halt irgendwie mit der Mika auf der europäischen Ebene jetzt halt eben halt ein Regulatorik-Kompendium entwickelt irgendwie und was halt verabschiedet wurde jetzt halt auch vor wenigen Wochen, wo es eben halt genau darum geht, halt so diese zentralisierten Kryptodienstleistungen halt eben halt irgendwie in bestimmte Kanäle zuzuleiten. Und ich glaube halt irgendwie so, und das ist auch grundsätzlich sinnvoll, weil ich meine, in Deutschland hat die BaFin halt irgendwie 2016 halt schon sehr, sehr früh entschieden, dass halt irgendwie virtuelle Währungen halt eben im KBG aufzuhängen sind. Und was halt aber einfach ein Nachteil für Unternehmer in Deutschland oder aus Deutschland gewesen ist, weil man dann halt eben schon bestimmte Regeln befolgen musste, die man halt irgendwie in Österreich oder anderen europäischen Ländern halt eben nicht befolgen musste, was dann halt eben dann halt irgendwie so zu so einer regulatorischen Arbitrage führt, also wo dann halt irgendwie Leute dann halt eben halt aus Deutschland rausgehen, aber dann trotzdem mehr oder minder irgendwie die Angebote Deutschen anbieten. Also das ist halt einfach unfair. Und so ist jetzt halt so für diese zentralisierten Dienstleistungen gibt es jetzt halt einfach eben halt irgendwie ein europaeinheitliches Regelwerk. Ich glaube, so für diese zentralisierte Kryptowelt ist das halt eigentlich schon halt auch ein positiver Meilenstein, weil das halt einfach eben dann auch dazu führen wird, dass es halt einfach mehr Unternehmen halt innerhalb von Europa geben wird, die Angebote dann halt eben halt auch innerhalb von Europa weiter auszurollen und da mehr Nutzer zu erreichen, das wird halt eben halt steigen. Dementsprechend wird das halt einen positiven Effekt auf Krypto insgesamt haben. Es gibt aber eben die zweite Welle, also halt eben, wo es in meinen Augen halt eben nicht um Assets geht, wo es irgendwie nicht um virtuelle Währungen, hat Bitcoin einen Wert oder nicht, irgendwie geht, sondern da geht es halt um Dienstleistungen. Ja, so halt irgendwie bei DeFi, das sind quasi wie Finanzdienstleistungen, die halt angeboten werden. Also halt irgendwie wo ich handle, da, wo ich mir den Kredit hole. Und das ist halt eigentlich nochmal eine ganz andere Klasse halt an Themen. Gleichzeitig noch in der Verbindung, dass halt eben die Architektur dieser Anwendungen halt ganz anders ist. Also ich habe dieses Non-Custodial-Wallet, wo der Nutzer selbst seine Funds verwaltet. Und es gibt keinen Intermediär, der, der zwischen mir und dem DeFi-Angebot steht. Das heißt also, hier ändern sich die Rollen. Und hier ist halt eben auch dann der Punkt, wo ich mich halt sehr, sehr stark einbringe, sowohl in Deutschland. Ich bin Teil vom Digital Finance Forum, also das ist so quasi so eine Gruppe im Finanzministerium, die halt eben so Feedback aus der Wirtschaft gibt, halt eben dann in die deutsche Politik, bringe mich aber auch auf europäischer Ebene an verschiedenen Stellen und halt auch in verschiedenen Ländern ein, um halt einfach mit den Politikern und mit den Regulierern mitzudiskutieren, was jetzt halt eigentlich in diesem DeFi-Bereich passiert, aber was halt eben halt auch die Vorteile sind, wenn wir das jetzt halt eben als Wirtschaftszone wirklich umarmen und das vielleicht halt irgendwie auch zum Aushängeschild für unsere digitale Entwicklung in der Zukunft machen würden, halt weil ich nämlich eben halt auch eine ganze Menge Vorteile für den Regulierer oder für die Aufsicht sehe. Mich die BaFin hat mich vor ein paar Monaten mal zu einer Veranstaltung eingeladen zur BaFin Tech wo ich ein bisschen was zum Thema die Zukunft des Regulierers sagen durfte und also meine These ist halt einfach eben halt in einer Welt, wo ein Unternehmer eine DeFi Dienstleistung entwickelt, also sage ich mal ein Lending Protokoll, dann wird das Ganze, also eigentlich die ganze Abwicklung, das ganze Risikomanagement befindet sich ja dann halt eben in dem Smart Contract, also in einem Softwareprogramm. Jetzt kann ich halt eben so dieses Softwareprogramm potenziell halt eben halt auch vorher prüfen. Also halt irgendwie sind da irgendwelche scammy Geschichten drin? Wird das Geld da irgendwie veruntreut? Gibt es irgendwelche Backdoors irgendwie, die zu einer Veruntreuung führen können und so weiter? So halt auch sozusagen mit dem Stichwort Kundenschutz, ja. So halt irgendwie ist das Ganze irgendwie ein verlässliches Angebot? Ist das, was auf der Webseite steht, irgendwie was irgendwie auch sozusagen propagiert wird, ist das tatsächlich leistbar? Das kann halt eben halt vorher passieren, ja. Hat jeder Scammer in der traditionellen Finanzwelt, macht eine Website, schreibt da irgendwas drauf. So ist aber nichts hinter. Die Leute irgendwie sagen kaufen und haben ihr Geld verloren, ja. Ich meine, also wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, halt einfach wirklich halt auch eine ganze Menge Scam systematisch zu verhindern, wenn halt eben man sich halt irgendwie so diese Smart Contracts vorher anschaut. Und in dem Moment, wenn sie auf der Blockchain installiert sind, ja, so halt, wenn sie dort laufen, dann lassen sie sich ja nicht mehr ändern. Also das heißt also, ich kann jetzt halt auch nicht mehr zur Laufzeit so stark Einfluss nehmen. Ich kann halt höchstens über die Daten, die da reingehen, also über die sogenannten Oracles, kann ich Einfluss nehmen, aber ich kann halt potenziell halt eben halt auch irgendwie Regelwerke halt irgendwie für die Oracles aufbauen. Also halt irgendwie damit die möglichst verlässlich sind. Also auch wieder, schützt auch wieder den Kunden und halt eben halt die ganzen Leute, die halt eben diese Dienstleistungen nutzen. Und halt eben die Zukunft von der Aufsicht könnte dann halt eben halt auch so aussehen, also jetzt sozusagen neben diesem Pre-Checking oder diesen Pre-Audits, dass sie dann halt eben sich die Märkte quasi in Realzeit anschauen können. Also dass halt irgendwie man irgendwie vor einem großen, so NASA-Launchpad-Style-artigen Monitor sitzt und sich einfach die Daten, die Liquidity-Pools, die Zinssätze, irgendwie die Liquidierungsschranken und alle relevanten Parameter halt einfach in Realzeit halt irgendwie auch anschauen kann. Und ich glaube halt irgendwie, das ist halt echt wirklich wahnsinnig überlegen dem gegenüber, wie jetzt aktuell die Finanzwelt funktioniert. Und es gibt halt auch noch einen weiteren Punkt, den ich dann halt immer nenne, halt irgendwie, also ich glaube halt irgendwie persönlich, dass es halt irgendwie Regulatorik vor allem deswegen gibt, weil wir Menschen in der Vergangenheit so kreativ waren, andere Menschen zu bescheißen, ja, also da irgendwie zu betrügen, manipulieren, weil es einfach zu viele Menschen gibt halt auch im Finanzbereich, die einfach kriminelle Energie haben und da halt einfach eben halt versuchen auch irgendwie Informationen, die Insider-Informationen halt irgendwie für sich selbst auszunutzen und so weiter und so fort. Und da hat es eben halt in der Banken- und in der Börsenwelt einfach massive Regelwerke einfach gegeben, halt irgendwie die halt irgendwie Insider-Trading, die halt Vier-Augen-Prinzipien einführen und so weiter, einfach um sicherzustellen, dass halt einfach die Kunden geschützt sind und die Märkte. Und wenn wir jetzt halt irgendwie kommt zu 100% automatisiertes Finanzsystem haben, ja, so halt auf Basis von Smart Contracts, dann kann halt einfach eben der Mensch da im Hintergrund halt irgendwie nicht mehr irgendwie rumfuhrwerken und halt irgendwie dem irgendwie Nachbarn halt irgendwie die bessere Kreditrate geben, aber halt auch irgendwie, keine Ahnung, den weißen Kreditnehmer gegenüber dem schwarzen Kreditnehmer halt irgendwie bevorzugen und alles, was dann sozusagen halt irgendwie passiert, weil aber eben der Mensch ist die unbekannte Variable, die halt irgendwie man regulieren muss irgendwie und die man quasi permanent beaufsichtigen muss. Und das wäre halt eben halt bei DeFi, wenn man das jetzt wirklich auf großer Scale und hat irgendwie einfach an vielen Stellen in unserem Finanzsystem etabliert, hat einfach eben nicht mehr der Fall. Und deswegen, und das finde ich halt einfach super spannend. Und jetzt, wenn wir jetzt irgendwie politische Arbeit machen und uns jetzt mit Aufsehern dann halt eben halt entsprechend unterhalten, versuchen wir halt einfach eben genau so diese Gedanken und diese Möglichkeiten so ein bisschen zu evangelisieren und wir ein bisschen bekannt zu machen und halt auch mitzudiskutieren und auch zu überlegen, wie man so Adaptionen halt auch mit alten Regeln und neuen Regeln machen kann, weil jetzt über diese Stufe drüber zu springen und das halt irgendwie zu verstehen und dann halt auch zu umarmen und dann zur Basis halt eben halt auch von, sag ich mal, der sozusagen dem europäischen Geiste irgendwie für eine neue Finanzwelt irgendwie zu machen, das birgt einfach enorme Chancen. Und wenn wir das hier nicht machen, dann machen es halt einfach andere. Und dann wandert vielleicht halt auch irgendwie in 15, 20, 30 Jahren einfach die Finanzindustrie einfach dahin, wo ich zu 100% automatisierte, damit kostengünstigere und leistungsfähigere Angebote bekomme.
Nicer Standpunkt auf jeden Fall. Leuchtet mir ein. Finde ich einen guten Approach zu sagen, okay, da draußen wird auch gibt's viele Menschen, die vielleicht nicht die besten Absichten haben und andere Leute davor zu schützen. Ist nicht schlecht. Denkst du, dass es irgendwann so weit kommen wird, dass zentrale Finanzen einfach nicht mehr wichtig sind, nicht mehr existieren vielleicht sogar und dass DeFi einfach alles ist?
Tja, also ich meine, man wird es sehen. Also ich beschreibe es halt immer so, und das ist ja, glaube ich, auch ein gängiges Narrativ, ja, so das hat irgendwie so jetzt so Web3 und halt irgendwie DeFi, Krypto und so weiter, ja, so verglichen wird mit der Entwicklung des Internets. Und wenn man irgendwie überlegt, ich habe irgendwie 1995 meine erste Webseite irgendwie programmiert oder gebaut und Quelle, also hier dieser Versand-Shopping-Anbieter ist, glaube ich, irgendwie 2009 pleite gegangen. Also halt, da liegen ungefähr 15 Jahre zwischen. Ja, also halt, das heißt, es wird sicherlich jetzt keine Entwicklung geben, wo von heute auf morgen halt irgendwie sich die Dinge irgendwie massiv ändern. Das wäre wahrscheinlich halt auch irgendwie gesellschaftlich höchst unwünschenswert, irgendwie, weil wenn jetzt Menschen von heute auf morgen halt einfach all ihr Geld auf irgendwie Non-Custodial Wallets umziehen würden, dann wäre halt einfach auch die globale Finanzmarktstabilität sicherlich, würde in Mitleidenschaft gezogen. Also das heißt, also da ist, glaube ich, für uns alle gesellschaftlich halt ein auch langfristiger Migrationsprozess wünschenswert. Aber ich glaube, dass halt, es gibt halt bestimmte ökonomische Gesetze, die sind so ein bisschen wie Schwerkraft irgendwie aus der Physik. Und das heißt, wenn etwas günstiger ist, irgendwie schneller und irgendwie qualitativ hochwertiger, kundenfreundlicher und so weiter, dann wird sich das halt durchsetzen. So, und halt irgendwie, und da, es gibt natürlich halt auch Kräfte, die halt versuchen, halt irgendwie DeFi irgendwie möglichst irgendwie zu verhindern und da halt irgendwie die Regeln halt irgendwie so zu gestalten, dass sie halt die Technologie halt irgendwo im Keim ersticken oder halt aber eben so quasi so wie die Subventionen halt irgendwie in, sag ich mal, Industrien, die halt irgendwie keine Zukunft haben, einfach dazu führen, dass der Strukturwandel sich halt einfach länger in die Länge zieht. Das passiert hier natürlich auch, ja, und halt irgendwie, und da muss man sich halt eben dann halt irgendwie auch wehren und halt irgendwie einfach viel erklären. Aber es ändert halt einfach eben halt an diesen physikalischen Gesetzen nichts, ja. Dass halt einfach am Ende die günstigste, beste, schnellste, kundenfreundlichste, internationalste Lösung halt einfach gewinnen wird. Und irgendwie da lohnt es sich halt einfach nicht gegen anzukämpfen, weil ansonsten passiert dasselbe, wie halt auch schon Deutschland, Europa so mit dem Web 1 und Web 2 erlebt hat. Also dass halt eigentlich Unternehmen aus dem außereuropäischen Ausland die dominierenden Kräfte sind und halt eigentlich den Ton angeben. Und ich meine, sehr, sehr viel Blockchain-Entwicklung kommt halt eben halt irgendwie aus Europa, also auch sehr, sehr viel aus Berlin. Also halt eben, wenn man überlegt, so Parity, Gnosis und Polkadot und Co. Ja, ich meine, halt irgendwie, das sind halt irgendwie alles Entwicklungen, die halt irgendwie auch massiv aus Deutschland heraus getrieben wurden in den frühen Tagen. Und halt eigentlich sollte man hier das halt einfach noch viel stärker halt eben halt auch umarmen und halt irgendwie sagen, okay, wir sehen hier gibt es halt ein Potenzial, das macht halt eben halt auch Sinn. Es gibt halt irgendwie vielleicht halt irgendwie noch noch Dinge, die man verbessern muss, irgendwie Fragen, die man beantworten muss. Also was ich auch Richtung Geldwäscheprävention, irgendwie, wie können wir da irgendwie auch vielleicht die Vorteile nutzen und wie können wir, weil es ist ja sicherlich gesellschaftlich halt auch nicht erwünscht, dass sich sozusagen in unserer Mitte irgendwie Terroristen und was weiß ich, irgendwie Kriminelle irgendwie tummeln. Also ich glaube halt irgendwie, dass Mandat eigentlich gesellschaftlich auch ein Interesse hat, hat irgendwie entsprechend halt wie Regeln für das gemeinschaftliche Zusammenleben zu definieren. Und ich glaube, ich kann halt auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt halt eben halt aus der Krypto-Community heraus da halt einfach auch extrem offen sind für Gespräche und für Brainstormings und versuchen da halt einfach eben halt auch mitzugestalten und einfach sicherzustellen, dass die Technologie in 3, 5, 10 Jahren halt einfach an der Stelle steht, wo sie hingehört.
Nice. Also ist eher für dich eine Frage der Zeit als eine Frage, ob überhaupt.
Genau.
Das Ding ist, ich stecke ja auch in dieser Bubble drin und für mich existiert außerhalb schon fast kaum noch. Das heißt, aus meiner Sicht ist es sowieso, naja, wir sind doch alle schon längst in DeFi und Bitcoin und so. Und wenn ich da mit meinen Eltern oder so spreche, merke ich, wow, okay, es stimmt, wir sind da noch lange nicht. Und ich glaube, gerade für ältere Generationen oder Menschen, die digital einfach nicht so versiert sind, ist es super, wenn Regulierung am Start ist. Und das habe ich, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so erst erkannt. Davor war ich immer against regulation, lassen wir das alles weg, lassen uns alles einfach frei machen und gucken, was passiert. Und dann habe ich gesehen, wie meine Eltern versucht haben, sich eine Wallet einzurichten. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, wir brauchen Regulierung. Ich sehe es ein. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt das komplette Finanzsystem einfach löschen könnten, also jetzt gleich so, was würdest du vorschlagen? Was ist das ideale Finanzsystem? Wie könnte das aussehen? Ich meine, es ist fraglich, ob wir jemals dahin kommen werden, aber was wäre wünschenswert aus deiner Perspektive für uns als Menschheit?
Ja, also ich meine, ich habe sehr, sehr viel davon jetzt halt auch schon beschrieben. Also ich will es jetzt nicht zu stark in die Länge ziehen, aber erstmal so grundsätzlich Blockchain als Zahlungsinfrastruktur und halt eben sozusagen für die Kontoführung, halt irgendwie für jedermann und jeder Frau. Vor allem halt eben halt auch dem Vorteil, dass jetzt, gerade wenn man jetzt so Proof-of-Stake-Chains wie Ethereum nimmt, die halt einfach deutlich weniger Strom verbrauchen als die klassische Finanzinfrastruktur heutzutage. Also ich führe da immer als Beispiel heran, es gibt in Deutschland 1500 Banken und in Europa 5000, weltweit weiß ich gar nicht, habe ich noch nicht nachgezählt, aber jede von diesen Banken hat irgendwie ein Rechenzentrum mit einem Kernbankensystem, dann irgendwie, um die Operational Resilience herzustellen, sind es meistens dann halt auch gespiegelte Rechenzentren, das heißt, dann hat die dann halt irgendwie doppelt redundant das alles verbraucht Strom und produziert CO2 und ich habe mir auch mal den Spaß gemacht und habe halt mal in den ESG-Report von der Deutschen Bank reingeschaut. Also allein so für Unternehmenskredite in Deutschland, das produziert schon x-mal so viel CO2, wie halt jetzt irgendwie eine Proof-of-Stake-Chain wie Solana. Und deswegen glaube ich halt einfach, irgendwie ist es für uns alle wünschenswert, halt erstmal grundsätzlich diese globale Zahlungsinfrastruktur zu nutzen und vielleicht dann halt einfach eben halt auch die defizitären, halt irgendwie eigentlich auch wenig umsatzbringenden Kontoführungsthemen halt einfach eben in den Banken abzuschaffen. So, das ist für mich so das Erste. Freut halt auch irgendwie die Energiebilanz hat irgendwie von unseren Staaten und von unserer Gesellschaft. Und dann haben wir halt eben dann darauf aufbauend eigentlich das, was in meinen Augen dann halt die Finanzdienstleistung und halt auch dann vielleicht halt auch die Bank der Zukunft sein wird. Also, dass ich halt mich halt auf die einzelnen Themen irgendwie und die einzelnen Produkte und Dienstleistungen beschränke, die dann halt potenziell, die können von da aus kommen, die können von Individuen kommen, die können aber auch von einer GmbH, Europäischen Aktiengesellschaft oder JP Morgan oder der Deutschen Bank kommen. Ja, also halt, das ist eigentlich dann am Ende egal, da wird es halt einen Markt geben, halt von besseren und schlechteren Angeboten. Und ich meine, potenziell haben Banken halt auch wahnsinnig viel Vergangenheitsdaten und sind wahrscheinlich dann halt eben halt irgendwie auch so für so Kreditvergabe und so weiter halt auch irgendwie eine absolute Pole Position halt irgendwie halt irgendwie auch Angebote zu schaffen. Deswegen glaube ich halt einfach, dass es halt allein schon objektiv sinnvoll ist, sozusagen, das, was E-Commodity ist, das können wir alle gemeinsam nutzen. Und das halt irgendwie sehr energieeffizient. Und dann entstehen halt eben die Finanzangebote on top. Und idealerweise dann halt irgendwie möglichst global und mit möglichst einheitlichen Regelwerken. Und genau, so dass das wäre so meine wünschenswerte Vorstellung. Und vielleicht hat noch irgendwie, um auch nochmal so diese Geldwäschepräventionsthematik mit anzusprechen. Ich glaube, dass das ist eigentlich so, dass auch das DeFi und kryptonativste Vehikel wäre, um halt irgendwie da Compliance zu erreichen, wäre halt einfach, dass man eine digitale Identität hat, die dann halt eben halt auch im Non-Custodial Wallet lebt. Also das heißt irgendwie, ich habe dann auch da wieder die volle Daten-Ownership. Das ist dann halt kein Datensatz, der bei irgendeiner Bank, bei Facebook oder Google liegt irgendwie und da dann halt irgendwie verloren gehen kann oder halt irgendwie veruntreut werden kann, sondern ich habe halt eben die volle Data-Ownership dafür, kann aber eben dann sozusagen diese digitale Identität dann halt auch bei der Nutzung einer Dienstleistung vorzeigen. Also das heißt, damit hätte man dann halt eben diesen, sag ich mal, diesen KYC-Check, PEP-Check, Sanction-Lists und das ganze Gedöns dann halt eben dann halt, wie könnte man da halt auch irgendwie an der Stelle irgendwie anders abbilden. Aber dazu kommt dann halt eben halt wir auch natürlich noch, dass halt die Blockchains viel transparenter sind, was so Source of Funds angeht. Also halt irgendwie eigentlich, also wo die Bank halt irgendwie nur die letzte sozusagen Bankverbindung sieht und dann halt irgendwie bei einem bestimmten Betrag einfach nur nachfragen kann, wo es irgendwie herkommt, können wir halt eben ja bei Krypto halt viel mehr sehen. Ja, also es ist halt eigentlich viel mächtiger und viel besser. Und so Strafverfolger irgendwie aus dem Bereich lieben Krypto, ja, irgendwie weil deren Job ist den ganzen Tag Follow the Money zu machen. Und das da habe ich auch schon mit ein paar gesprochen, also jetzt sozusagen nicht die mit mir, sondern irgendwie ich mit denen hatten wir auf Konferenzen oder irgendwie in irgendwelchen Panels oder irgendwie Diskussionsrunden. Und das ist halt einfach irgendwie super. Also ich habe bisher noch keinen Strafverfolger im Finanzbereich getroffen, der sagt irgendwie, dass irgendwie der Krypto gerne abschaffen möchte, ja. So, ja, irgendwie, man hat irgendwie bei den Zeitungen liest irgendwie ein bisschen den Eindruck, es wäre genau andersrum, aber ja, genau. So, das stimmt einfach gar nicht. Und also das heißt, wir können halt irgendwie die sozusagen die Source of Funds halt irgendwie viel besser halt irgendwie auch irgendwie überprüfen. Und dann glaube ich halt eben halt irgendwie auch noch, dass wenn es jetzt halt irgendwo Nachfragen gäbe, dann könnte man halt eben, hatten wir auch sagen, man entwickelt halt eben auf Basis eben von Krypto dann halt einfach ein dezentrales Messaging-Protokoll. Irgendwie, da gibt's ja eben auch schon so ein paar, die quasi so, sag ich mal, so chatmäßig dann halt wie funktionieren. Und halt eigentlich könnte ich in der Zukunft dann halt auch in der Lage sein, wenn es jetzt irgendwo einen Geldwäscheverdacht gibt, dann halt einfach auch, anstatt den an eine Behörde zu melden, die Behörde ist eh schon irgendwie total irgendwie quasi überlastet hat mit den ganzen Anzeigen. Die Behörde hat aber auch nicht mehr Informationen und kann halt irgendwie nur schwer dann halt irgendwie nachvollziehen, was da eigentlich genau passiert ist. Da könnte man eben halt auch sagen, hey Mensch, Alex, irgendwie du hast da irgendwie einen Betrag irgendwie empfangen, wo kommt denn das her? So, und dann kriegst du eine Nachricht irgendwie auf dein Wallet und dann sagst du, ja, das kommt da und daher. Halt irgendwie unter sozusagen ist als aus dem Lavastrom halt irgendwie wieder irgendwie zum Vorschein gekommen irgendwie der Ledger, ja, so dann könnte sowas halt eben halt irgendwie auch auf direktem Wege funktionieren, ohne dass das halt irgendwie über drei Behörden und irgendwie stille Post irgendwie laufen muss. Und deswegen, ich glaube, das ist natürlich irgendwie anders gedacht. Die Community gibt natürlich halt einen gewissen, sag ich mal, einen gewissen Ethos auf. Ja, das weiß ich halt auch, ja, weil so diese Idee der Anonymität irgendwie und so ein bisschen so der Staatenlosigkeit und so weiter, die ist natürlich im Krypto-Bereich und auch im DeFi-Bereich noch immer stark vertreten. Aber ich glaube halt einfach persönlich nicht irgendwie, und da bin ich, glaube ich, zu sehr Realist, dass da sozusagen die Maximalisten-Denke halt einfach, die ist nicht durchsetzbar gesellschaftlich. Halt auch allein schon, weil wir halt irgendwie in DeFi und halt in Krypto halt eben auch auf das Fiat-Geld halt irgendwie angewiesen sind, was die Leute halt irgendwie verdienen und was sie dann halt irgendwo in dem Bereich dann halt irgendwie anlegen oder irgendwie dort verwenden. Und insofern sehe ich hier halt einfach eine hybride Zukunft, die halt eben halt irgendwie auch beidseitig funktioniert. Langfristig wird sich eben Krypto durchsetzen, weil es halt einfach viel effizienter ist und einfach die ganzen genannten Vorteile hat. Und genau, und halt insofern wird es für die Community nicht unbedingt einfach, weil man halt eben halt vielleicht halt auch ein paar Kröten schlucken muss, aber hey, that's life.
Ja, ich glaube, das wird besonders hart für crazy Maximalisten. Aber ich glaube auch ganz stark daran, dass es immer Schlupflöcher gibt und dass es immer irgendwo einen Ort auf der Welt gibt, wo es so läuft wie die Hardcore, ja, die Hardliner. Es wird so ein Paradies für Hardliner geben, da bin ich mir sicher. Wir sind schon am Ende dieser Sendung angelangt und ich habe eine Menge gelernt. Und mein neues Ding ist, DeFi to the masses ist keine Frage ob, sondern ist einfach eher eine Frage wann. Es hat schon gestartet und wie du gesagt hast, das bessere Produkt wird sich durchsetzen. Das ist ganz obvious, dass das das bessere Produkt ist. Und ich bin super gespannt, was bei eurer Wallet, was passiert, wenn ihr launcht und wenn es losgeht bei euch. Ich werde euch auf jeden Fall weiter stalken. Wo können unsere Zuhörer dich stalken und wo können sie sich dafür eintragen, wenn sie auch unbedingt auf eure Wallet Waitlist möchten und so weiter?
Ja, genau. So, erstmal Ultimate findet man im Web, ja, also ultimate.money, also ultimate.money ist unsere Domain.
Super coole Domain.
Findet man, ja, also wir sagen halt also, ja. Programmable Money ist the ultimate money, ja. Also halt da gehört das Geld halt einfach hin. Aber jedenfalls, ihr könnt euch bei uns auf der Waitlist eintragen, halt bei uns auf der Webseite, könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen und LinkedIn und Co. Also findet ihr alles bei uns auf der Webseite. Könnt aber natürlich auch mich folgen. Ich bin Peter Lee, also Peter L-I-H auf Twitter, beziehungsweise auch irgendwie gerne auf LinkedIn. Also ich schreibe hier und da halt irgendwie auch mal was und bringe Punkte zur Diskussion, weil wie gesagt, also DeFi zur Masse bringen bedarf halt irgendwie 360-Grad-Kommunikation, also halt eben zu potenziellen Kunden und Nutzern, aber halt eben halt auch Politik, Regulierern, aber auch irgendwie die Krypto-Community und da dann jetzt eben halt so diesen langfristigen Kompromiss und Weg zu finden, so dass halt einfach der ganze Bereich halt einfach groß werden kann. Und insofern, wenn ihr auch jetzt irgendwie zu dem Podcast irgendwie Ideen, Fragen, Anregungen, Kritik, Kontrapunkte irgendwie seht, also schreibt mich auch gerne an und ich diskutiere da gerne weiter.
Sehr cool, danke schön. Die ganzen Links findet ihr natürlich auch in der Beschreibung zu dieser Folge, sodass ihr euch nicht selbstständig auf die Suche machen müsst. Super, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal.
Ja, hat auf jeden Fall auch mir viel Spaß gemacht und dir alles Gute. Bis bald.
Dankeschön. Adios. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder, denn dann gibt es einen neuen Talk mit einem weiteren Blockchain-Experten aus den Bereichen NFTs, DeFi, Metaverse, Web3 und mehr. Bis dahin nutzt die Zeit, hinterlasst uns ein Like auf Twitter, followt uns auf jeden Fall auf LinkedIn, hinterlasst uns 5 und nicht 4 Sterne auf Spotify, schreibt uns, wen ihr als nächstes in der Sendung hören möchtet und welche Themen euch interessieren. Vielen Dank, bis bald!